Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Dumm und Dümmer der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung.
Ja, das war jetzt ein schöner Einstieg. Lass mich kurz sagen, wegen Transparenz.
Ja.
Wir nehmen das ein zweites Mal auf. Und das ist tatsächlich nicht nur passender, sondern auch die coolere Kombi, die du gebracht hast.
Es ist tatsächlich so, dass wir eben schon mal 20 Minuten aufgenommen haben. Also einer von uns hat aufgenommen und die andere Partei halt nicht.
Ja, doch auch, aber den falschen.
Also die falsche Partei. So ein bisschen wie bei der Bundestagswahl. Hat einfach die falsche Partei die Stimme bekommen.
Genau.
Na gut, ist dann halt leider so. Wir nehmen das jetzt hier nochmal auf, diesen Podcast. Wir haben ja nicht zum Glück den ganzen Podcast schon aufgenommen, sondern haben nur über die ersten zwei Filme gesprochen.
Ja, zum Glück musste sich auch nur einer wiederholen.
Ja, ich hatte bei der ersten Variante, habe ich gesagt, wir sind's, die Oliver und Amira Pocher der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung.
Ja, wusste ich nicht so viel mit anzufangen, aber Dumm und Dümmer ist natürlich viel zutreffender auch.
Ja, also vor allem, nachdem wir es jetzt einmal verhauen haben.
Ja, ist ja okay, ich bin der Dümmer.
Nein, ist ja egal. Es ist ja egal, wer es gemacht hat. Also Transparenz hin oder her, bringt ja auch nichts, Schuldzuweisungen zu machen und so. Schließlich sind wir schuld, dass jetzt dieser Podcast online ist. Das ist das Wichtigste. Wir sind schuld, dass ihr jetzt wieder was zu hören habt, wie wir über Filme sprechen.
Und zu meckern vielleicht.
Ja, genau. Ein paar Menschen finden das ja auch ganz cool.
Das Meckern?
Ja, dass wir sprechen über Filme.
Ach so, okay.
Ja, und manche finden es nicht cool und manche verstehen es nicht ganz. Deswegen hier Triggerwarnung. Ich mache das jetzt auch, ich versuche das jetzt jedes Mal beim Podcast auch zu machen, beim Kotzcast, dass wir sagen, also ich sage jetzt nochmal, es kann passieren, unter Umständen. Ich werde vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, wenn das der Fall ist, ja, dass wir hier Aussagen tätigen, die entweder ironisch gemeint sind, sarkastisch oder zynisch.
Das sind Fremdworte für mich, also kannst mir erklären, was du willst.
Ja, gut, aber es geht ja um die anderen, die das hier hören.
Ach so,
ja? Also gut. Die seien jetzt hiermit gewarnt, wenn das zu krass ist für euch. Oder falls ihr der Meinung seid, weiß ich nicht, ob ich damit klarkomme oder ob ich das auseinanderhalten kann, weil ich kann jetzt versuchen, so immer ins Mikro zu zwinkern, falls ich das nicht so ernst meine. Ansonsten erkläre ich es einfach zwischendrin, ob ich das jetzt, was ich gerade gesagt habe, ernst meine oder nicht.
Ist ja nett von dir.
Weil es auch nach mehr als 200 Episoden anscheinend nicht immer klar ist, wenn hier jemand etwas sagt, was vielleicht einfach nur ein blöder Spruch ist. Aber gut, ist da manchmal so. Ne? Manchmal fühlt man sich auf den Schlips getreten, kann passieren. Es ist ein Podcast, der betroffen macht.
Manchmal schwingen aber auch Dinge so im Subtext mit. Aber gut.
Nee, das ist für Fortgeschrittene. Das ist zu krass jetzt. Ich glaube, wenn wir das jetzt erklären, das checkt keiner. Obwohl, ich möchte ja nie das Publikum unterschätzen, aber ich habe es anscheinend seit 7 Jahren unterschätze ich manche Leute. Hier kann sein.
Ja, aber nochmal, ne? Das ist eine sehr kleine Gruppe, wenn überhaupt. Also kann man vielleicht sogar an einer Hand abzählen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist auch nur eine kleine Gruppe, die uns hört. Ne? Ist ja die Elite ist ja immer eine kleinere Gruppe. Wie das Puyo Omega zum Beispiel. Das ist auch eine Elite. Von
zu der du zählst.
Ja, zu der ich gehören darf, ja, weil hat mich mir jemand mal hingeschleppt und wir waren am vergangenen Samstag wieder da. Der Alessandro war übrigens nicht da. Der kriegt mal auf die Finger gehauen. Allerdings war der Alvin da.
Der gute Patron.
Ja, der Top-Patron von uns.
Hat mich gegrüßt.
Er hat dich tatsächlich gegrüßt. Ja, stimmt, Sprachnachricht.
Richtig.
Stimmt. Ja.
Wenn ich wetten hätte müssen, dann hätte ich seinen Namen tatsächlich genannt.
Es war ein bisschen unangenehm. Ich habe ihm einfach so das Handy, ich stand einfach neben ihm das Handy rausgepackt, so, hier Peter, hier ist jemand, der will dir was sagen. Und dann habe ich ihm einfach das Handy vors Gesicht gehalten und er so, ja, hallo Peter.
Hat man gemerkt, aber es kann auch daran liegen, dass er neben dir gestanden hat. Das war ihm wahrscheinlich schon unangenehm genug.
Ja, ja, ich bin extra zu ihm hingegangen dafür. Das ist auch schon unangenehm, wenn man sieht, dass ich auf einen zulaufe.
Auf jeden Fall.
Naja, es war ja das Weihnachtsbujo. Das ist immer ganz besonders, weil wir da auch Charade spielen.
Aha.
Ja, und da kann man geile Preise gewinnen. Und ich habe mit meinem Charadepartner tatsächlich gewonnen.
Schon wieder?
Und zwar einen dicken Sack voll mit Filmen.
Geil.
Und zwar alles neue Sachen. Von Play-On Pictures, von Cape Light und so weiter und so fort. Die haben das so ein bisschen gesponsert. Alles komplett neu eingeschweißt.
Boah.
Was hier? Digi, nicht, wer ist sie denn? Ich bin ein Filmexperte. Mediabooks heißen die. Steelbooks, MRAs, alles dabei. Wirklich gute Sachen dabei. Wicked Vision hat auch noch ein paar Filmchen reingeschmissen und so.
Wow.
Ja, alles cool. Und bevor das so ist, gibt es halt immer auch das Weihnachtsbuffet. Das bedeutet natürlich, da sind manchmal Leute, die sieht man das ganze Jahr nicht, aber aber die sind an diesem einen Tag sind sie natürlich da, weil es dann Essen umsonst gibt. Parasites.
Klingt nach mir, aber ich war nicht da.
Die freuen sich das ganze Jahr, dass sie da einmal Buffet essen können. Ja. Fahren dann extra nach Gelsenkirchen-Bur.
Ist ja nicht nett, das sind bestimmt nicht so gern gesehene Gäste.
Ja, weiß ich nicht. Also es fällt zumindest auf. Hm. Ne? Da fällt schon mal ein Spruch in die Richtung, so nach dem Motto, diese Personen habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Was machen die hier?
Aber sagt ihr denen das oder einfach so unter euch?
Du kennst mich, ich sage sowas dann, aber laut genug, dass das eventuell ein, zwei Leute hören könnten, die betroffen sind.
Aha, um sie betroffen zu machen.
Ja genau, wie heißt Fremdscham nochmal auf Deutsch? Cringe. So.
Stimmt.
Aber es gab auch noch Filme, die wir geguckt haben.
Aha. Zwei an der Zahl?
Zwei an der Zahl. Soll ich da was zu sagen?
Ich werde dich nicht davon abbringen können, oder?
Okay. Der erste Film, ich darf ja die Titel nicht sagen, ne, für die Leute, die jetzt neu zugezogen sind. Also ich darf die deutschen Titel nicht sagen. Ich darf natürlich nicht sagen, was ich da gesehen habe, aus diversen Gründen. Mhm. Ich beschreibe aber mal die Filme, die ich da so eventuell vielleicht gesehen habe und noch ein paar andere, die das auch getan haben. Der erste Film ist vom Regisseur von Herr der Ringe.
Peter Jackson?
Nein.
Ach so.
Natürlich nicht. Von Herr der Ringe aus dem Jahr 1978. Zeichentrickvariante. Es geht um einen Film von Regisseur... Ich hole die Idiot, habe jetzt den Namen vergessen. Bakshi heißt er, ne? Wie heißt er? Ralph. Stimmt. Ralph Bakshi oder auch Ralph Bakshi genannt. Sagt dir das was?
Nö.
Okay, kennst du den Film Fritz the Cat?
Ja, mir hat es mittlerweile natürlich was gesagt, ne? Aber ursprünglich nicht, aber da... Ja.
Ich habe es dir in der anderen Aufnahme schon mal erklärt.
Genau.
Ich erkläre das jetzt nochmal.
Ich wollte jetzt authentisch sein und, ne?
Also Fritz the Cat zum Beispiel, so ein Film, in dem Fritz, die namensgebende Katze, ja, so Orgien feiert, viel rumbumst, es gibt auf die Fresse, es gibt Schießereien und so weiter und so fort. Also Bakshi hat immer gerne Cartoons für Erwachsene in Szene gesetzt.
I like it.
Mit erwachsenen Themen, viel Nacktheit, Blut, Brutalität und so weiter und so fort.
Geil.
Ja, ey, genau unser Ding. Später hatte das auch gerne mal mit Realfilm gemischt. Mhm. Also wenn man so Filme wie Cool World oder Coonskin nimmt, aber auch den Film, den wir da gesehen haben, da waren zumindest Hintergründe, gewisse Hintergründe waren quasi Fotos oder abgefilmt. Mhm. Und davor haben sich dann eben die Cartoon-Figuren bewegt. Und beziehungsweise es gibt auch hier bei dem Film, den wir gesehen haben, eine Rahmenhandlung, also mit echten Menschen, mhm, im echten New York der 70er Jahre.
Ja.
Und das ist unsere Hauptfigur, der Michael Corleone. Der geht dann Flipper spielen und dann gibt es so einen Zoom in den Flipper und dann sehen wir diese Welt, also wahrscheinlich, vermutlich auch ein bisschen autobiografisch von Bakshi. Ein junger Erwachsener, eben der Michael Corleone, der noch bei seinen Eltern lebt.
Oh, das klingt ja nach der Mafia-Familie von Don Corleone.
Vielleicht. Vielleicht gibt es da Parallelen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Vater ein, wie soll man sagen, hauptberuflicher Choleriker, der seine Frau verprügelt.
That's not funny.
Okay.
Und sich mit Nutten und Gangstern rumtreibt des Nächtens. Und ja, die Frau ist halt sauer und legt sich mit ihm an und prügelt sich mit ihm. Sie ist Jüdin, also da prallen dann auch irgendwie kulturell mehrere Welten aufeinander und natürlich halt in dem Melting Pot New York. Und der Michael, der ist noch ein bisschen des unbedarft, ne, ist ungeleckt. Unbeleckt. Ja, er ist halt noch Jungfrau und weiß er noch nicht, will eigentlich mit seiner Zeichnerei möchte er irgendwie groß werden oder vielleicht Geld verdienen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht will er im Underground bleiben. Auf jeden Fall will er nicht zu Hause bleiben. Vor allem der Vater, der ist dann auch immer, was, du bist noch Jungfrau? So, ich schlepp dir jetzt mal hier eine Nutte an und holt eine Prostituierte, die ihn dann irgendwie von der Jungfräulichkeit befreien soll. Und da hat er aber gar keinen Bock drauf. Er flüchtet dann in die Straßen des Molochs, 70er Jahre Moloch, New York, und trifft da unter anderem auf Carol, das ist auch eine Prostituierte,
ja,
beziehungsweise also die war erst Barkeeperin und dann geht sie weg und so. Also es ist eine Welt voller Stripper, Bars, Luden, Prostituierten, Gangster, Gewalt und Sexualität herrscht an jeder Ecke.
Da fühlen wir uns wohl.
Genau, also filmisch auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist dann wirklich das New York dieser Zeit, so wie wir es halt eben aus dem New Hollywood kennen, zumindest adäquat eingefangen. Wir können es natürlich nicht aus erster Hand bezeugen. Und das war ein ziemlich, ziemlich cooler Film. Ich dachte auch erstmal, dass das nur einfach derbe und obszön wird, einfach nur um obszön zu sein. So hatte ich zumindest damals Fritz the Cat empfunden. Ist halt sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Ich war Jugendlicher und habe gedacht, oh, ich will irgendwas Edgiges gucken und habe mir dann Fritz the Cat angeguckt. Und dieser Film hier hat auf jeden Fall mehr zu bieten und ist echt cool. Cool gemacht. Fängt das super ein. Hat Spaß gemacht.
Ja, ist tatsächlich auch ein Künstler, der Regisseur, von dem ich noch ein bisschen was gucken muss, weil, also ich, ne, alles schon mal gehört. Den Titel weiß ich, ob ich hier schon gehört habe, aber Fritz the Cat und was da nicht noch so alles gibt.
Cool World, Herr der Ringe, ja, die kennt man eigentlich schon.
Ja, Herr der Ringe habe ich nicht gesehen. Cool World, glaube ich schon, ist aber auch schon schon Ewigkeiten her. Aber ich glaube, Frith the Cat sollte man sich nochmal anschauen.
Ja, kann man bestimmt machen. Ich fand den damals, glaube ich, okay. Vielleicht finde ich den aus heutiger Sicht auch noch ein bisschen besser.
Adultes Thema, von daher.
Ja, kann ich ein bisschen besser einordnen, alles und so. Der war ja auch davor, war vor dem hier. Und ist ein reiner Zeichentrickfilm, wenn ich mich recht erinnere.
Ja gut, aber du hast ja nur einen zweiten Film geschaut. Wie war der denn?
Wir haben alle zusammen auch einen zweiten Film geschaut und der hat mich wirklich überrascht, denn der stammt aus einem Genre, oder wie man auf Deutsch sagt, Genre, das mir nicht so geläufig ist. Ne, stimmt, gar nicht geläufig. Ja, jetzt laber ich Quatsch. Also es ist nicht mein Lieblingsgenre. Auf jeden Fall geht es um den Musical-Film. Nicht mein Lieblingsthema, obwohl ich Blues Brothers liebe, was für mich kein Musical ist, aber eher so Musikfilm, aber Musical an sich und dann auch noch aus den 60er Jahren Deutsch, ist eigentlich so eine Sache, kann ich eigentlich drauf verzichten, hatte ich auch gedacht, so, da werde ich jetzt auf jeden Fall mal den Peter machen und mal so ein, zwei Äuglein zudrücken und schön ein bisschen wegratzen, den Schlaf, den ich in der Nacht nicht hatte, nachholen.
Ja, ja.
Aber dann hat mich dieser Film aus dem Jahr 1961 von Erik Ode mit Marika Röck unter anderem in der Hauptrolle. Das ist eine Dame, die kennen vor allem unsere Eltern oder beziehungsweise die Generation unserer Eltern oder unserer Großeltern. Mhm. Die werden die kennen und wahrscheinlich auch geliebt haben.
Okay.
Ungarische Wurzeln, deutsch-österreichische Tänzerin in erster Linie. Also sie hat auch geschauspielert dann in so Filmen, aber was eigentlich ihr Markenzeichen war, war eben das Tanzen. Und die hat auch noch bis ins hohe Alter, ich glaube, die ist 90 geworden oder so, hat sie auch noch getanzt in diversen TV-Ausstrahlungen und so weiter und so fort. Schauspiel, okay, aber naja, in einem Musical-Film passt das schon.
Okay.
Und dann war das aber so, dass der Film doch ziemlich unterhaltsam war oder ist, denn er ist ziemlich lustig. Er ist ein lustiges Musical. Ein Lustical, könnte man quasi sagen.
Ein schöner Neologismus.
Oh, ja, ne? Also manchmal wäre ich kreativ. Hier im zweiten Anlauf.
Stimmt. Ich
kreativ.
Ja, war eben ein bisschen monoton beim ersten Mal.
Ja, war scheiße, ne? Deswegen haben wir es auch nochmal neu gemacht.
Jetzt. Ich habe das ja auch nur gefaked, ne? Die technischen Schwierigkeiten.
War es einfach leid. Das ist einfach leid, dass du sagst, komm, zweiten Take gönne ich dem dicken Portugiesen noch. Naja, auf jeden Fall geht es um einen Verkäufer, also den Filialleiter eines Babyausstatters. Mhm. Der möchte den Oberchef, also den Betriebsleiter oder wie auch immer, den CEO, den Vorstandsvorsitzenden, wie auch immer, der Amerikaner ist, aber mit einem schlesischen Akzent spricht, egal, möchte er beeindrucken. Und das heißt, er in der ersten Szene macht er da so einen Kinderchor fertig, die dann singen, wenn der amerikanische Chef dann reinkommt.
Ja.
Und vor allem ist dann irgendwie auch noch so ein Kleinkind, irgendwie so 2-3 Jahre alt in so einer Krippe. Das singt nicht mit, das macht nicht ordentlich mit. Und gibt ihm voll die Ansage, so, pass mal auf hier, das muss alles stimmen und so. Da fängt schon eigentlich ganz witzig an. Das Problem ist aber, dass er diesem Chef, also auf der Gehalts Liste steht irgendwie, er hat eine Frau und 5 Kinder.
Okay.
Das Problem ist, er hat er gar nicht, er ist Junggeselle.
Ja.
Was macht er jetzt? Er hat bekannte Freunde, die in so einer Nummernrevue arbeiten.
Mhm.
Also so Musical-Nummern und so weiter, also so ein bisschen Film in Film. Und da entleiht er sich dann unter anderem die Marika Röck, die dann seine Frau spielt, die auch Marika heißt in dem Film, und 5 Kinder. So ein paar aus der Produktion und Zwillinge, die von so einer Frau, die die ganze Zeit irgendwie will, dass die Kinder berühmt werden, die vertickt die ganze Zeit quasi und so und dann sagen die, ja, wir machen die mal hier, wir brauchen die für Probeaufnahmen und so, ne? Und die fragen halt die ganze Zeit, wo die Kamera ist und sowas. Und die Kinder kriegen auch nicht auf die Reihe, dass sie halt andere Namen haben und sowas. Und ach, auch ganz witzig, das hatte ich beim ersten Take vergessen zu sagen, dass eine, die älteste Tochter ist 14 und die haben aber keine, die wirklich 14 ist, sondern nur eine 19-Jährige. Und die 19-Jährige spielt dann die 14-Jährige.
Ja,
hat aber schon, er hat schon viel zu weibliche Figur. Und dann kleiden die da so mit einem dicken Pulli und so weiter. Und dann gibt es dadurch, dass sie halt mit einem aus der Nummernrevue da zusammen ist, gibt es natürlich dann auch ein bisschen Probleme.
Mhm.
Weil der Chef und seine Frau dann irgendwie denken, sag mal, was macht denn der ältere Herr da mit ihrer 14-jährigen Tochter?
Ja.
Naja, es ist also so eine Verwechselkomödie und so. Spielt die klassischen Tropes aus, aber sehr gekonnt, muss ich sagen. Und das Lustigste und auch, was dann so das Progressive des Films einleitet, ist eben, dass das jüngste Mädchen eben eine Schwarze ist.
Wie bitte?
Ja, ne? Und da fragt die Frau des Chefs auch mal, wieso ist das denn ein schwarzes Kind?
Ja.
Und die sehr coole und progressive Antwort des Möchtegern-Vaters ist dann einfach nur, ja, so ist das hier in Deutschland. Ne? Manche sind schwarz, manche sind weiß, wir nehmen das nicht so genau. Finde ich sehr gelungen, die Antwort. Ja. Also sehr cool. Es wird dann auch noch irgendwie mit einem Gag gebrochen und alles. Also ist auf jeden Fall sehr lustig und irgendwie ist auch ein sehr diverser Cast, weil die halt alle aus verschiedenen Ländern kommen. Also hört man an den ganzen Akzenten und gut, Marie Annika Röck sowieso eine ungarische Wurzeln. Ich möchte jetzt nicht verschweigen, dass sie auch ein Fan des Führers war, aber das waren damals viele oder mehr als manche heute noch zugeben möchten oder auch glauben, dass es der Fall war. Jetzt wird es wieder politisch, ja, jetzt könnt ihr wieder alles in die Kommentare rotzen. Und nein, es ist ein sehr gelungener Film, der da wirklich so dieses Thema geil aufbringt, aber vor allem auch so durch diese Ohrwurmnummern wirklich zu überzeugen weiß. Das muss ich wirklich sagen, da sind ein paar Nummern dabei, die verlassen einen so schnell nicht. Was jetzt nicht unbedingt zu meiner Lieblingsmusik macht, aber das ist schon gut performt und so weiter. Und vor allem Marika Röck, wie gesagt, in erster Linie Tänzerin, die liefert hier vor allem in dieser einen Szene oder Tanz-Musical-Sequenz, in dem sie ein Rezept beschreibt, also so wie man so einen Eintopf macht und schmeißt sie alles Mögliche da rein. Das ist sehr lustig. Und am Ende auch einen ihrer Putzhandschuhe. Und rührt das zusammen, tanzt dabei, nimmt einen riesen Stapel Teller, geht in den nächsten Raum, legt sich dann gekonnt hin und die Kamera ist in einem Take dabei. Also das ist wirklich ganz große Kunst. Ist insgesamt auch so ein bisschen Theater- oder Nummernrevue-mäßig eingefangen, weil das häufig lange Einstellungen sind, in denen die Leute da ihre Dialoge sich hin und her an den Kopf schmeißen. Und du merkst halt, da ist viel Expertise dahinter, handwerklich, da ist Können. Und die haben halt wirklich also viel Zeit und viel Schweiß, Blut und Tränen da investiert, das cool zu machen. Also das ist wirklich so bis ins Kleinste geprobt, dass es auch beim Slapstick funktioniert, dass es vom Timing der Gags funktioniert. Und es ist halt wirklich witzig. Deswegen kann ich den wirklich nur empfehlen. Also das hat mich sehr überrascht, weil normalerweise ist das halt so ein, weiß nicht, ne, so Revue-Klamauk-Ding. Ist eigentlich jetzt nicht so mein Genre, nicht so bevorzugt, aber das konnte mich tatsächlich begeistern, sag ich mal.
Das heißt, das war doch ein guter Ausklang vom Bujo des Jahres.
Absolut. Das war eine Tipp-Top-Veranstaltung.
Cool.
Und jetzt sind Sie dran.
Jetzt bin ich dran. In der ersten Variante gab es eine schöne Überleitung, die haben wir jetzt nicht. Deshalb, was haben Sie zuletzt im Kino geschaut? Black Barry.
Ich kenne nur Matt Barry.
Kenne ich auch.
Ja. Schauspieler.
Habe aber schon wieder vergessen.
Ja, aus IT Crowd.
Die Serie da.
What We Do in the Shadows. Viel in England gemacht.
Thing is, I play anything. A Nazi. Anything at all. I don't think I'd ever kiss another man. You know, not even for the, you know, the big boys.
Garth Marenghi's Dark Place.
Genau,
natürlich.
Das war's. Darüber haben wir nämlich auch schon gesprochen. Ich glaube, das hatten wir für die Patrons besprochen, oder?
Garth Marenghi haben wir, glaube ich, ist, glaube ich, regulär auf unserem YouTube-Kanal zu gucken.
Serienkiller. Haben wir schon lange nichts mehr gemacht.
Ein Format, das wir schon lange nicht mehr weitergeführt haben, ja.
Zu wenig Serien, zu viele Filme. Nicht zu viele Filme, aber viele Filme, sodass die Serien zu kurz kommen. Aber es könnte ja sein, dass wir demnächst wieder über eine Serie sprechen.
Ja, wenn wir beide mal wieder was geguckt haben, ne? Also ich gucke hin und wieder mal schon Serien oder fangen die auch mal an oder weiß nicht, aber meistens hast du die dann nicht gesehen oder dann ist die Serie auch schon wieder nicht mehr aktuell genug, als dass sich lohnen würde, darüber zu sprechen. Oder wir hatten auch bisher, wir haben immer Bock auf andere Sachen gehabt. Wir machen ja das, worauf wir Bock haben und so.
Ja,
deswegen.
Das ist auch richtig so. Ja, Blackberry, aktueller Film, hat es jetzt leider nicht mehr in den Jahresrückblick geschafft. Hätte ich aber wahrscheinlich auch nicht reingefällt. Wobei es vielleicht eine positive Überraschung war.
Spoiler an der Stelle übrigens, ne? Jahresrückblick kommen noch.
Ja, ist ein Spoiler, dass es nicht drin vorkommt.
Ja.
Die armen Leute.
Ja, hast du das jetzt ernst gemeint oder war das ironisch? Mit die armen Leute. Das müssen wir jetzt immer erklären. Wenn wir halt einen Spruch bringen, ist das wirklich ernst gemeint oder? Ja, Triggerwarnung, sag ich ja noch.
Ich erkläre nichts. Ich habe aber auch in der Regel, obwohl doch, ich hatte letztens eine Wortwahl, glaube ich, nicht komplett bedacht und wurde dann direkt gebasht. Aber das war das erste und einzige Mal, soweit ich das in Erinnerung habe.
Was denn? Hast du einen deutschen Gruß gemacht oder was?
Wie bitte?
Ja, ist die Frage. Habe ich das jetzt ernst gemeint?
Tja.
Oder war das nur ein witzig gemeinter Seitenhieb oder so ein kleiner Kommentar, den ich so von der Seite gebracht habe? Entscheidet's jetzt, schreibt's in die Kommis.
Ich weiß es, erklär's aber nicht und erkläre mich auch nicht, sondern spreche über den kanadischen Spielfilm von Matt Johnson. Wie gesagt, der Film hätte es eventuell in die Kategorie Überraschung geschafft.
Oha.
Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen an dem Umstand, dass ich den gar nicht gucken wollte. Also ich habe den eigentlich nur geguckt, weil ich dachte, dass ich arbeiten müsste und das hat sich als nicht falsch herausgestellt, aber ein Termin wurde abgesagt und dadurch hatte ich quasi keine Arbeit und war aber im Kino und habe gedacht, ja komm, dann nutzt du jetzt die Zeit und guckst dir Blackberry an. Hatte mich irgendwie interessiert, ne? Geht halt wirklich um das, was es sagt, ne? Das Handy, beziehungsweise die gleichnamige Firma.
Das ist so ein Film wie R, oder was? Tetris, R und die ganzen so die Konzernfilme, würde ich mal sagen.
Genau, geht so in die Richtung. Das Entscheidende ist aber hier natürlich, dass der Grund für diesen Film liegt halt in den Skandalen, die um dieses Handy existieren. Gab halt auch dann letztlich eine große Konkurrenz mit Apple, was dann letztlich dann auch zu dem Untergang dieser Firma geführt hat. Aber wir fangen hier relativ früh an, begleiten hier zwei junge Unternehmer, die eigentlich so vom Unternehmerischen her nichts wirklich auf dem Kasten haben, sondern die sind mehr so die IT-Leute, ne? Also IT, das heißt, das sind Tüftler, so Daniel Düsentriebs, die es halt voll drauf haben und die wollen halt das erste Handy auf den Markt bringen, mit dem man auch E-Mails empfangen und verschicken kann.
Das ist ja völlig verrückt.
Ja, ist es auch. Das gab es damals noch nicht. Also wir sind hier Mitte der 90er und das wäre, oder das war letztlich dann auch, weil sie es ja dann rausgebracht haben, Ende der 90er. Es war einfach das erste Handy, mit dem man E-Mails verschicken konnte. Und
Warte mal, das kann man machen? Man kann E-Mails verschicken mit dem Handy?
Musst du das jetzt hier übertreiben und jetzt jedes Mal irgendwie gucken, was du da an sarkastischen oder ironischen Kommentaren in dem Fall bringen kannst?
Ja, das ist ja die Frage, ob das jetzt wirklich ein so ironischer Kommentar war oder nicht. Wir können das ja immer erklären, jedes Mal.
Nein, dafür haben wir keine Zeit.
Ja.
Obwohl, schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit, wäre jetzt die passende Antwort gewesen.
Genau.
So, das Problem ist aber, denen fehlt so das unternehmerische Händchen. Und dann kommen sie halt, ja nicht direkt durch den Zufall, aber sie kommen halt an einen Geschäftsmann, den Jim, der halt das Know-how mitbringt und der dann auch ordentlich Geld in deren eigene Firma reinbringt und bauen dann über Nacht einen Prototyp und gehen dann steil durch die Decke, weil es halt funktioniert. Haben als die schlecht bezahltesten ITler ever, haben sie halt das Unmögliche hingekriegt und haben halt dieses Faxtelefon, sag ich mal, erfunden und daraufhin überschlagen sich die Verkaufszahlen und sie werden der Big Player. Und zwar wirklich im großen Stile, die werden die Nummer 1 unter den Handy-Anbietern. Haben dann gute Verträge mit den Netzbetreibern, vor allem war das, glaube ich, AT&T. Da sind auch viele Firmen und so, die mit reinkommen. Google spielt später eine Rolle, weil der Geschäftsmann, der will immer mehr und kriegt nie den Hals voll, versucht auch immer der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, weil das Problem ist dann letztlich auch, sie erzeugen großes Interesse, sodass dann auch andere große Firmen, sag ich mal, an einer Fusion interessiert sind, worauf er keinen Bock hat, weil er halt der große Player bleiben und sein will und wirbt dann Leute von Google ab mit horrenden Gehaltssummen, die er allerdings nur durch Manipulation, beziehungsweise, da habe ich jetzt auch nicht so ganz drin gesteckt, aber auf jeden Fall, da hat er irgendwelche Anleihen oder so zurückdatiert oder Pfandbriefe oder keine Ahnung was und hat dadurch einige Millionenbeträge sozusagen, erschlichen, in Anführungsstrichen, und konnte damit dann halt den großen Firmen ihre ITler abziehen, um dann halt immer up-to-date zu sein und das Produkt immer weiter voranzubringen. Und der erzählt das relativ spannend. Das Ganze basiert hier auf so einem Sachbuch, Losing the Signal, Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry. Und ich muss sagen, also spektakulär ist das Ganze hier nicht, aber ist sehr interessant und er lebt halt vor allem auch vor den Schauspielern, besonders der Typ, der den Geschäftsmann spielt, der Glenn Howerton. Großartig, wie der hier diesen eigentlich sehr raffgierigen, kapitalistischen Unternehmer spielt, aber auf der anderen Seite irgendwie auch dann doch irgendwie dann auch immer wieder von der coolen Seite gezeigt wird, weil er halt diesen beiden, ja gut, letztlich natürlich im eigenen Interesse, aber die beiden jungen Unternehmer hier, sag ich mal, groß rausbringt. Großartig gespielt. Dann haben wir Jay Baccarell. Sagt ihr das was?
Baccarell.
Der hier einen der beiden Nerds, sag ich mal, spielt, der dann auch letztlich der CEO dieses Unternehmens bleibt. Aber wir haben dann auch die ganze Zeit noch nebenbei dieses Nerdism-Tum. Dann haben wir halt nebenbei noch die ganze Zeit die Nerds, die dann nie erwachsen werden.
Man-Children.
Genau. Die dann von Anfang an ihre Filmabende immer machen und dann muss der Michael Ironside reingeholt werden, damit da mal ein bisschen aufgeräumt wird. Der hat groß Spaß gemacht. Der hat für mich dann letztlich auch ein Kapitel eines Unternehmens, sag ich mal, geschildert, das ich so nicht kannte. Ne? Also bei Air war es halt schon ein bisschen mehr an Hintergrundwissen, sag ich mal. Aber BlackBerry kannte ich halt nicht wirklich groß was. Und was dann letztlich zu diesem Untergang geführt hat, neben den ganzen Skandalen und ja, was da alles so gelaufen ist, war halt eine sehr schöne Pointe. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man das wirklich für bare Mütze nehmen kann, weil sie letztlich gegen China schießen, ne, weil China ja schon so mit einer der größten, wenn nicht sogar der größte Technikproduzent der Welt ist, ne?
Kann sein. Weiß ich nicht.
Ich würde es mir denken, also zumindest was die Masse angeht, ne, aber schießen dann so quasi Richtung Qualität, möchte ich jetzt nicht viel vorwegnehmen. Es wird am Anfang etabliert, ein Gedanke, der am Schluss dann zu einem sehr ironischen Ende führt. Fand ich gelungen, aber wie gesagt, cooles Schauspiel, Geschichte war sehr interessant und dramaturgisch aufbereitet. Geht dann natürlich auch so ein bisschen um die Dreiecksbeziehungen, weil der eine Nerd dann immer mehr zum Unternehmer wird und dann so die Freundschaft so ein bisschen hinten anstehen muss und ne, so ein bisschen dann auch Verrat daran am Grundsätzlichen, was die beiden halt hier mit der Firma eigentlich erreichen wollten, weil es dann irgendwann wirklich nur noch um dieses Geld geht. Fand ich sehr gelungen, hat mir gut gefallen.
Ist der sehr auf lustig gemacht?
Nö, gar nicht. Der ist eher ernst.
Das ist interessant, weil der Glenn Howerton, ich kenne den halt hauptsächlich aus It's Always Sunny in Philadelphia, was eine sehr lustige Comedy-Serie ist, die es schon seit zig Jahren gibt. Ich glaube 14, 15, wenn nicht sogar noch mehr Staffeln. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Und da ist der halt eher sehr lustig, weil es eine Comedy ist. Und hier dann nicht. Und der ist einer der Hauptdarsteller. Das ist interessant.
Es ist nicht lustig angelegt. Also es wird als Komödie, Schrägstrich, Dokumentarfilm vermarktet. Ich würde es aber eher so Richtung Drama sehen mit, er hat schon Comedy-Spitzen, sage ich jetzt mal. Aber das ist mehr im Geschehen, was halt passiert. Weil besonders er ist halt auch, also die Figur, die er spielt, Glenn Houghton, die ist halt für mich alleine schon witzig, weil sie ein bisschen auch was von mir irgendwie in sich hat. Er ist so ein bisschen cholerisch, was dann immer wieder für lustige Situationen führt, weil er halt die ganze Zeit quasi mit Kindern arbeitet. Aber es ist nicht als Komödie angelegt. Er kann aber zumindest Humor aus dem Dargebotenen ziehen, aber ich würde eher sagen, es hat dann doch schon eher einen ernsthaften Kern, ne, weil ja auch letztlich eine ernsthafte Geschichte dahinter steht und vor allem halt auch das Zerbrechen einer Freundschaft. Ja, also ich bin da sehr überrascht. Ich bin da sehr zufrieden rausgegangen. Sehr coole Performances? Darstellung, Darbietungen. Ja. Ja. Kann ich empfehlen. Muss man nicht unbedingt auf der Leinwand schauen. Sollte man natürlich immer tun, aber eine Sichtung lohnt so oder so.
Sehr schön. Ich habe auch noch einen Film im Kino gesehen.
Ach echt?
Ist allerdings auch schon über eine Woche her. Wir haben ja zwischendurch den Weihnachtspodcast aufgenommen mit dem lieben Daniel. Solltet ihr euch, wenn ihr noch in Weihnachtsstimmung seid oder reinkommen wollt in die Weihnachtsstimmung, auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Und da war ich in unserem liebsten Programmkino hier in Köln im Off-Broadway.
Ich dachte im Cinedome.
Unser Lieblings-Arthouse-Kino Cinedome. Ja. Genau. In einem Off-Broadway natürlich lief der Film Asbestas. Das hat nichts mit Asbest zu tun, das ist Spanisch beziehungsweise Galicisch. Weil ich habe mich auch gewundert, ich so, warte mal, auf Spanisch, weil das heißt, übersetze Die Biester.
Kommt da jetzt Asterix und Obelix mit ins Spiel?
Vielleicht.
Okay.
Nee, die Sache ist, auf Spanisch müsste es eigentlich Las Bestias heißen und auf Portugiesisch heißt es Asbestas.
Ach so.
Das ist quasi Portugiesisch. Deswegen, der Film spielt nämlich in Galicia, also auf Deutsch Galizien. Das ist dieser Zipfel über Nordportugal, der noch zu Spanien gehört, der aber eine ganze Zeit lang zu Portugal gehörte.
Ich dachte Gallien.
Ja, Gallien. Und die sprechen da so eine Mischung, also meine Tante kommt da auch her, deswegen weiß ich das, ich war auch schon da. Die sprechen wirklich eine ganz krude Mischung aus Spanisch und Portugiesisch.
Ist ja ekelhaft.
Auf Deutsch heißt der Film Wie wilde Tiere. Ja, vor allem das Spanische ist da drin, ist ekelhaft. Und jetzt könnt ihr mal wieder raten, ob das ernst gemeint war, was ich drin habe. Gut, der Regisseur Rodrigo Sorogoyen, der hat den in Szene gesetzt, der hat auch Madre gemacht, der sehr gute Kritiken bekommen hat. Ich habe den aber nicht gesehen.
Mutter?
Richtig, deine Mutter.
Ey, Vorsicht, mein Freund. Mutter haben ja schon viele gemacht, ne? Der Mama Aronofsky, so. Bong Joon-ho, schon verbreitet.
In der Tat. Hier ist es so, es ist eine französisch-spanische Koproduktion. Das hat auch wirklich, also am Anfang die eingeblendeten Tafeln, wer da alles so Geldgeber ist. Genau, so 10 Minuten.
Okay.
Also ich war mehr als 10 Einblendungen. Krass. Das ging auf jeden Fall sehr lange. Ja, ist halt schade, ne? Für so kleinere Filme, Arthouse-Filme, brauchst du halt immer wirklich Förderung.
Ja, klar.
Sonst kannst du das nicht einfach machen. Und wir befinden uns in Galicien in einem kleinen Dörfchen und da lebt der zugezogene Franzose Antoine mit seiner Frau Olga. Antoine hier gespielt von Denis Ménochet, Olga von Marina Foïs? Foïs? Ich weiß nicht genau.
Kannst du jemanden nicht aussprechen?
Nee, ich kann nicht alles immer aussprechen. Diese 2 Punkte über dem I, weiß ich nicht. Also bei Citroën heißt es Citroën. Foes? Fois? Ich weiß es nicht, ist auch egal.
Genau.
Die sind da vor ein paar Jahren hingezogen aus der Stadt. Er ist Lehrer, ehemaliger Lehrer. Das heißt, er hat eine gewisse Ausbildung genossen und hat sich dann irgendwann mit seiner Frau entschieden, aus dem stressigen Stadtalltag zu fliehen und da in diesem kleinen Dörfchen da in Galicien ein Bauernleben zu führen. Dort Tomaten anzubauen und Salat und so weiter und so fort und dann so da zu leben. Aber auch gleichzeitig alte Häuser, die früher mal bewohnt waren, zu restaurieren, zu sanieren, sodass die Leute da aus diesem Dörfchen, das sind wirklich nur so 9 oder weiß nicht wie viele Familien, die da leben, dass die da wieder hinziehen können und dass das auch so ein bisschen so für Tourismus attraktiver wird, dass da Leute Urlaub machen können, um das so ein bisschen anzukurbeln und das ein bisschen attraktiver zu gestalten.
Ja.
Das Pärchen und in erster Linie der Antoine wird allerdings angefeindet von den Dorfbewohnern, die da schon sehr lange sind.
Ja, nicht nett.
Die nennen den halt immer der Franzose, die machen sich immer über den lustig, die drücken ihm Sprüche, verarschen ihn und so weiter. Und das hat in erster Linie augenscheinlich nichts damit zu tun, dass der einfach von woanders her ist. Mhm. Das denkt man aber. Es gibt einen Hintergrund. Und der Hintergrund ist nämlich folgender. Es gibt eine norwegische Firma, die Windräder da bauen möchte und die dafür Geld bezahlt, dass sie da Platz machen für.
Ja.
Und für die Menschen, die da leben seit Ewigkeiten, seitdem die da geboren sind und schon seit Generationen, für die ist das der ideale Weg aus diesem Bauernleben, das der Antoine ja so glorifiziert. Weil für ihn ist das was ganz Tolles, Befreiendes, Schönes und die denken ja, wir leben hier im Dreck, stinkt den ganzen Tag nach Scheiße, ich hätte auch gerne eine schöne Frau, eine Tochter und so weiter. Ne? Allen voran der Shan, gespielt von Luis Sahara, mit seinem Bruder Loren, heißt er glaube ich, gespielt von Diego Anido, die in erster Linie diese Feindschaft da ankurbeln. Und gerade der Shan, super geil gespielt von diesem Luis Sahara, der intensiviert das immer. Weil das Problem ist, denen fehlt genau diese Stimme von Antoine und Olga, um das verkaufen zu können. Der Antoine sagt aber, ey, das ist auch meine Heimat hier. So, ne, ich fühle mich hier heimisch, ich finde das hier alles schön und so weiter und so fort. Und der sagt, Alter, du bist seit 2 Jahren hier, ich bin seit 52 Jahren hier, was willst du eigentlich?
Mhm.
Du hast doch hier nicht mitzubestimmen. Wieso zählt deine Stimme genauso viel wie meine Stimme? Und es geht immer weiter, ne? Die besuchen den nachts irgendwie, dann pinkeln sie mal irgendwie auf die Terrasse von denen, auf die Sitzgelegenheiten. Irgendwann verderben sie die Ernte von ihm, also von Antoine,
ja.
Also vor allem diese beiden Brüder eben. Und es eskaliert irgendwann. Es wird irgendwann, schaukelt sich das so weit auf, dass der Antoine und die Olga, dass sie tatsächlich um ihr Leben fürchten, bis die beiden, der Shan und der Antoine, sich dann mal treffen in einer hervorragenden Szene. Es ist nur ein Dialog.
Ja.
Die beiden, wie die dann sprechen. Ne? Also wirklich wie so eine Art verbale Kriegsführung. Das ist auch ein One-Take.
Mhm.
Geht bestimmt 10, 12 Minuten.
Krass.
Das ist dann dieser Dialog, den die sich da liefern, grandios gespielt, weil du fühlst auf jeden Fall mit Antoine mit und du weißt auch, er ist schon der Gute in diesem Ding, weil er auch sagt, also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten im Detail und so weiter, ne? Er sagt aber so, geht so in die Richtung von wegen, die sagen dir, das ist der Ausweg und das wäre der einzige Ausweg hier raus und so, ne? Aber du merkst nicht, dass sie dich vielleicht auch verarschen wollen und so. Naja, sie kommen nicht übereins, das kann man sagen.
Ja.
Und ja, jetzt hat die Frage, wie viel ich dir jetzt noch verraten darf,
mhm.
Weil es gibt irgendwann, geht der Film in eine andere Richtung und wir sehen, also die ganze Zeit haben wir im Zentrum den Antoine und so die letzte halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten. Der Film ist auch nicht kurz, ne? Der geht so fast 2,5 Stunden.
War ja klar.
2,20 so ungefähr. Und die letzte 30, 40 Minuten ist die Olga, seine Frau, im Vordergrund. Und dann kommt auch nochmal die Tochter besuchen und so weiter. Und das ist wirklich ein sehr eindringliches Drama. Das packt einen so ähnlich wie diese Männer in der Eröffnungsszene dieses Pferd packen. Das ist auch auf dem, nee, es ist nicht auf dem Plakat drauf. Aber so die erste Szene, da sieht man so in Zeitlupe, wie mehrere Männer so ein wildes Pferd halt packen und runter in die Knie zwingen, damit das dann geschoren wird und damit die es brandmarken können, um ihm die Freiheit zu schenken quasi.
Ja.
Bisschen widersprüchlich, dieses Bild. Aber dieses Bild kommt später auch nochmal wieder. Und das in einer der krassesten Szenen, die ich dieses Jahr auf der Leinwand gesehen habe.
Cool.
Es ist ein, wie sagt man in Spanien, formidable, dieses Drama, weil es wirklich krass ist. Also der Antoine ist wirklich wie so ein ausdauerndes Pferd. Der hat eine Geduld, das ist nicht mehr normal. Die schikanieren ihn halt die ganze Zeit. Und wir sind natürlich auf seiner Seite.
Mhm.
Also wir, in Anführungsstrichen, die Guten, ich sag mal so, bisschen linksliberal, ne? Jetzt könnt ihr euch wieder alle auskotzen, so, ne? Aber man kann das auch tatsächlich, ob das jetzt Absicht ist, dass es genau zur politischen Situation in vielen Ländern Europas gerade passt oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber man kann das auch so sehen, dass es so die, ne, die einen Leute, die sich durch gewisse finanzielle Sachen blenden lassen und das dann auf eine ideologische, menschliche Ebene runterbrechen und dann bösartig, boshaft und abartig sind, wie diese beiden Brüder, die sind wirklich das Fieseste, was ich auf der Leinwand dieses Jahr gesehen habe.
Es ist,
du kriegst einen Hass und denkst dir immer so, boah, Alter, hau den doch in die Fresse. Aber der Antoine ist halt nicht so. Ne? Er sucht dann irgendwann das, also, ne, er hält das aus, er hält sehr viel aus und sie ringen ihn quasi auch, ne, durch diese ganzen perfiden Spielchen da wirklich nieder sozusagen. Und der hat eine unglaubliche Ausdauer und seine Frau, also es geht auch viel um Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen seiner Entscheidung zu leben.
Ja.
Deswegen ist die Tochter später in dem Film auch nochmal sehr wichtig, weil also sie sieht halt die Probleme, die da haben und benennt die auch und sagt so, was soll das denn? Und die Mutter sagt dann auch so von wegen so, ey, wir haben dir nie gesagt, wie du dein Leben leben sollst. Das ist unsere Entscheidung. Wir leben das halt so. Der hat mich emotional so auf so vielen Ebenen wirklich gepackt und auch teilweise in die Knie gezwungen. Ich fand den wirklich
großartig.
Also ich bin begeistert aus dem Saal. Ich fand den wirklich großartig und der taucht auf jeden Fall in den Jahresrückblicken auf.
Spoiler!
Absoluter Spoiler. Vielleicht kann der ein oder andere schon erraten, in welcher Liste der auftauchen wird.
Ja, worse natürlich.
Ja. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Allerdings, also da muss man schon, ne, muss schon Fan von Dramen sein. Man muss auch ein bisschen in der Stimmung sein, weil das wirklich kein gute Laune-Film ist. Mhm. Der Film macht was mit einem, der beansprucht, der fordert, ist aber so eindringlich und so gut. Das war nochmal so zum Ende des Jahres auf jeden Fall ein Highlight.
Cool.
Wie wilde Tiere, Asbestas. Und was mich wirklich überrascht hat, wie viele portugiesische Wörter die tatsächlich benutzen, die von denen ich Die Galicia. Ja. In Galicia, weil ich weiß, dass die auf Spanisch anders sind und die sprechen die teilweise wirklich portugiesisch aus.
Okay.
Da merkst du so, dass jahrelang auch portugiesisch war. Auch ganz krass eingefangen, so dieses Bergdorf, ne, weil viele ist natürlich dann Spanien. Und ich war auch mal hier Santiago de Compostela und so weiter und ich war auch mal am Strand da und so. Das ist auch alles immer schön sommermäßig und geil und Sandstrand und hin und her. Und hier hast du halt einfach so Bergdörfer. Mhm. Da ist ein bisschen rustikaler, das Ganze, ne? Ja. Viel gelabert, einfache Empfehlung, Topfilm.
Einfache Empfehlung?
Also einfach eine Empfehlung.
Achso, ich dachte, zweifach wäre ja dann, ja, in einem der Jahresrückblicksvideos.
Ja, da spreche ich nicht ganz so ausführlich dann. Da halten wir uns ein bisschen kürzer, versuchen es zumindest.
Zum Glück.
Das ist jetzt die ausführliche Besprechung. Wie gesagt, der hatte so viele Ebenen, die man auch politisch dann sehen kann. Verschiedene Positionen, die, glaube ich, sehr eindeutig da zu sehen sind und auch auf einige Debatten heutzutage passen, die wir nicht nur in Deutschland führen, sondern auch in anderen Ländern. Und die Rollenverteilung ist klar und es ist auch vollkommen klar, wer die Guten und wer die Bösen sind. Denn manchmal ist es tatsächlich so einfach. Ja, auch wenn manche Leute uns das gerne in Kommentaren oder auch sonst wie zeigen wollen, dass das, ja, nö, das kann man ja auch so sehen. Ja, manche Menschen sind einfach boshaft und manche Hintergründe sind einfach das pure Böse und einfach menschenverachtend. Auch wenn die ihre Gründe haben und man versteht auch viele Gründe, aber letztlich sind ihre Entscheidungen dann doch einfach durch Negativität getrieben. Ach egal, ich gehe schon wieder viel zu sehr ins Detail. Topfilm, schaut ihn euch an.
Ja, pass auf, dann lass uns doch mal vom Politischen weggehen.
Endlich.
Weil ich nehme dann halt das Emotionale, das Menschliche nehme ich dann von deinem Film und berichte darüber in dem Film Passages, der es ja vielleicht auch in den Jahresrückblick geschafft hat. Aber das lasse ich an der Stelle nochmal offen. So ein bisschen Spannung muss ja sein. Passages, auch ein Film, auch aus dem Arthouse-Kino, ist ein französischer Film, also er ist vornehmlich in Französisch, es wird ein bisschen Englisch gesprochen und es wird tatsächlich auch ein bisschen Deutsch gesprochen, liegt aber vornehmlich auch am Cast, der sehr divers ist. Ne? Also wir haben schon mal eine Frau.
Das ist heftig.
Ja, wir haben zwei Männer und wir haben in der Nebenrolle auch noch einen Schwarzen und damit haben wir ja alles quasi.
Jetzt wird's wild.
Genau. Ja, nee, und der deutsche Schauspieler ist Frank Rogowski.
Franz heißt er.
Was habe ich? Frank habe ich gesagt?
Ja.
Ich meinte Franz, genau.
Der deutsche Joaquin Phoenix.
Wegen der Hasenscharte.
Ja, der hat auch generell, finde ich, sieht er ihm schon auch ähnlich. Natürlich auch durch die Scharte, aber... Und er ist ein sehr guter Schauspieler. Also die haben schon... Da gibt es einige Parallelen.
Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen, Rogowski ist aktuell für mich der stärkste deutsche Schauspieler. Neben Til Schweiger natürlich.
Und Ralf Möller.
Ja. Sowieso.
Und Matthias Schweighöfer.
Aber da hört es dann auch schon auf. Ne?
Elias Mbarek.
Nee, der ist schon eine Liga darunter.
Okay.
Und derjenige, der Englisch spricht, ist Ben Whishaw.
Was? Soll ich nachgucken?
Ja.
Ich habe auf jeden Fall den Trailer gesehen, nämlich auch im Arthouse-Kino, den Trailer. Und ich fand den sehr... Ben Whishaw, ja.
Ja.
Den kennen wir doch aus Das Parfum, oder nicht?
Stimmt!
Das ist doch der, ne?
Genau, der hat den Patrick gespielt.
Richtig. Und bei James Bond hat der auch mal mitgespielt und so.
Der hieß aber nicht Patrick, so war der Schriftsteller. So hieß der
Patrick Bond.
Patrick Bond?
Das ist der Bruder von James Bond. Und aus The Lobster natürlich.
Ah ja, stimmt.
Ich kenne ihn gut.
Ja, ist doch schön.
Er hat immer versucht, fair zu spielen. Ich kenne ihn jahrelang. Den wollte ich auch gucken. Ich habe den Trailer gesehen, aber habe ich den im Kino verpasst.
Ja, schade.
Mhm, weil der ist gut, ne?
Ja, hast jetzt aber auch vor der Dame abgebrochen. Sehr unhöflich.
Ah.
Die Dame, deren Namen so schwierig auszusprechen ist, die Adele Exarchopoulou.
Ja, die kenne ich aber aus Diebenen. Da habe ich die gesehen.
Nee, hast du nicht gesehen. Ich habe von ihr berichtet. Oder hast du den nachträglich noch geguckt?
Den habe ich mir auf deine Empfehlung hin natürlich angeguckt. Und das war übrigens ein ironischer Kommentar.
Ja.
Also es war nicht ernst gemeint. Ich habe diesen Film nicht wirklich geguckt, bevor jetzt Leute denken, ich habe den wirklich geguckt. Es war ein Späßle.
Aber das war ja auch nicht schwer zu erkennen, weil es ja auch keine Empfehlung von mir war.
Ja, aber da müssen wir jetzt schon mal ein bisschen um die Ecke denken. Es ist nicht so einfach. Naja gut, Passages.
Ja, das heißt, sie bringt das Französische und der Franz bringt, also gefühlt war es tatsächlich ein deutscher Satz. Und das war relativ am Ende, als er richtig angepisst war.
Da sagt er, ich bin ein Berliner.
Nee, der flucht und macht eine Lehrerin zur Sau. Ja, eigentlich nicht zur Sau, aber der ist halt wirklich angepisst, aber nicht zu Recht.
Das ist ja allerhand.
Ja, nicht zu Recht, aber dennoch, verständlicherweise, sagen wir es mal so. Aber der gute Mann ist hier auch ein, spielt ein ziemliches, in Anführungsstrichen, Arschloch auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber kann man vielleicht auch ein bisschen was von ihm verstehen, aber dafür muss man, glaube ich, so wie du ein ganz komischer Künstler sein. Er ist nämlich ein Filmemacher.
Hast du mich jetzt als Künstler beschimpft, ja?
Genau. Er heißt Thomas und lebt in einer homosexuellen Beziehung zum Martin, der hier von Wishaw gespielt wird.
Es macht ihn ja noch lange nicht zum Künstler.
Dass er schwul ist?
Ja.
Nein, aber dass er Filme macht, macht ihn zum Künstler.
Ja, in der Tat.
So, die zwei sind verheiratet und man merkt von vornherein schon so ein bisschen, dass die Beziehung vielleicht jetzt nicht unbedingt so auf dem Höchststand ist. Ne? Also da kriselt es irgendwie, aber man kann das irgendwie nicht so ganz festmachen. Aber kann auch ein bisschen daran liegen, dass der eine der beiden so ein bisschen sich eher so zurückhält in der Beziehung und der andere tatsächlich eher so feiern geht und dann vielleicht auch mal ein bisschen rumflirtet und halt so ein Freigeist ist, ne? Und sich halt auch ein bisschen mehr unter Menschen immer begibt und auch mehr Freundschaften, sag ich mal, in Anführungsstrichen pflegt oder zumindest dann vielleicht auch letztlich auch nur so berufliche Verhältnisse, ne? Aber der ist auf jeden Fall der Aktivere. So, und der gute Thomas, der lernt eines Tages die Agathe kennen, die Adele halt. Und der ist recht angetan von ihr, obwohl er eigentlich, ne, dem anderen Geschlecht sich versprochen hat. Ne? Aber daraus entsteht tatsächlich ein Techtelmechtel. Die landen tatsächlich im Bett miteinander. Er erzählt es seinem Ehemann am nächsten Tag.
Ja.
Und er scheint irgendwie erstmal kein Problem damit zu haben.
Okay, also ein bisschen wie Chasing Amy, nur andersrum.
Wenn du das sagst?
Ja, ne, grob. Ben Affleck spielt da so einen Typen, der sich in eine lesbische Frau verliebt. Ach so. Aber die haben dann doch was miteinander. Die kommen sich dann doch näher.
Okay, ja, ist ja so. So, aber ne, wie man sich eventuell vorstellen kann, sorgt das natürlich nicht unbedingt dafür, dass die Beziehung sich bessern, sondern eher, dass diese Beziehung dann weiter auseinanderdriftet, weil der Thomas sich dann auch tatsächlich zur Agathe hingezogen fühlt, romantische Gefühle entwickelt und daraus entsteht dann eine ganz interessante Dreierkonstellation, bei der Thomas immer so ein bisschen hin und her gerissen ist. Und er trennt sich dann auch in gewisser Form von Martin und fängt dann mit der Agathe quasi ein neues Leben an, was dann natürlich auch zu der einen oder anderen Situation führt, die es mit dem Thomas nie gegeben hätte, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel an Fortpflanzung denken. Und was den Inhalt angeht, ne, ist es dann halt quasi so ein Hin und Her. Er ist halt sich eigentlich auch nie so wirklich sicher. Er hat Gefühle für beide und beide geben ihm etwas und er würde beides am liebsten nicht missen. Und die Stoßrichtung ist dann tatsächlich auch so ein bisschen, dass er am liebsten natürlich beide für sich hätte. Und vielleicht wird es ja dann auch mal angesprochen oder ausprobiert, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr da ins Detail gehen. Ja, ist dann letztlich doch schon so eine romantische Dramödie. Geht's halt viel darum, wie verhängnisvoll so eine Affäre sein kann, zu was für einem Bruch das führen kann, Vertrauensverlust und was das halt tatsächlich auch mit beiden Menschen macht und versucht dann so ein bisschen das Thema Liebe so ein bisschen auszuloten in Facetten, wie ich so jetzt im Film nicht unbedingt regelmäßig sehe, ne? Abgesehen davon, dass so das Thema Romanze eher weniger parat hier liegt oder präsent ist, ne? Sehen wir jetzt mal von tatsächlich Liebe ab.
Boah, wir hatten letztens noch einen chinesischen Liebesfilm, also die Liebe kommt hier immer mehr durch bei uns.
Ach so. Ja gut, das war ein Patreon-Wunsch, den mussten wir uns angucken.
Ja, ja, wir lassen nach.
Aber es ist halt auch vor allem sehr interessant, wie der Film uns so ein bisschen hin und her schwanken lässt, ne? Weil letztlich sollte uns ja die Hauptfigur, der Protagonist hier, eher unsympathisch sein. Vor allem, weil er dann auch letztlich sehr mit den Gefühlen von den anderen Personen spielt und dann auch eine sehr narzisstische Art, sag ich mal, an den Tag legt, weil ihm dann letztlich auch immer mehr an ihm liegt als an seiner Liebe, ne? Weil letztlich liebt er halt beide Figuren, beide Personen. Aber dennoch fiebern wir irgendwie. Also wir fiebern jetzt nicht mit, ne? Ist jetzt nicht so, dass wir vor allem nicht auch uns nicht auf ein romantisches Finale, auf ein Happy End oder so zu bewegen, sondern ganz im Gegenteil. Er versucht, oder er zeigt uns halt genau, wohin das letztlich dann eigentlich immer führt. Und zwar entgegen dem, was Hollywood meistens daraus macht, ne, so dieses, dass man dann am Schluss irgendwie doch noch irgendwie eine Übereinkunft trifft, sag ich mal, und ne, dann happily ever after, dann ein, zwei Figuren, also zwei in der Regel, ja, aber ne, hier könnten es vielleicht drei sein, dann zusammen in den Sonnenuntergang reiten, aber hier ist das natürlich so ein bisschen eher gegroundet und versucht dann viel mehr dieses Dreiergespann und die Dynamik dieses Dreiergespanns dann so ein bisschen zu analysieren und zu zeigen, ohne es jetzt tatsächlich wirklich in eine Richtung irgendwie zu werten. Das ist dann halt uns überlassen. Fand ich einen sehr interessanten Film, fand ich sehr groß gespielt. Rogowski ist großartig. Der Wishaw, der hat sich ein bisschen zurückgehalten, sag ich mal, ist auch die von den dreien Figuren, die Figur, die so ein bisschen am wenigsten Fleisch, sag ich jetzt mal. Aber die Adele, auch wieder großartig. Ex-Archopoulou, die macht wirklich immer eine gute Figur. Ich mag die. Ist irgendwie so das, was ich so in den letzten ein, zwei Jahren, sag ich mal, an weiblichen Nachwuchsdarstellerinnen hier groß im Kommen sehe. Ja, und insgesamt ist das ein ganz schöner, europäischer, weit weg von irgendwelchem Herzkitsch, emotionale Film, der eine emotionale Basis hat, bei der man sich jetzt nicht unbedingt wiederfindet, weil man das ja, also ich das maximal halt aus Bekanntenkreisen, sag ich mal, kenne, aber mal eine interessante Perspektive halt auch wirft. Fand ich sehr cool, kann ich empfehlen. Ist absolutes Arthouse-Kino und war auf jeden Fall so mit eines der Highlights und nicht zuletzt wegen eines großartigen Rogowski, den ich hiermit dann auch einfach mal gerne empfehlen würde.
Sehr schön. Ja, den werde ich auf jeden Fall nachholen. Den hatte ich eigentlich auf der Liste. Kam ich noch nicht dazu.
Ja, der läuft ja auch sehr flächendeckend dünn. Sagen wir es mal so, dünn gesät.
So ist das. Dann lassen wir die Welt zurück.
Ja, total.
Mit einem weiteren Netflix-Apokalypse-Film.
Oh, ja.
Alle Jahre wieder.
138 Minuten geht der Rotz.
Und der Film ist was ganz Besonderes. Also muss ich wirklich mal attestieren. Regie Sam Esmail, der hat hier Mr. Robot gemacht, war damals so ein großer Erfolg. Und dieser Film Leave the World Behind kam mit so ein paar Vorschusslorbeeren. Ich habe im Internet, auch hier im Social Media und so im Freundeskreis, wäre jetzt übertrieben, ne? So im Bekanntenkreis, was man so im Dunstkreis dieser sozialen Medien so mitbekommt, einige Empfehlungen gehört, die gingen so in Richtung der beste Film des Jahres und so weiter und so fort.
What?
Ja, dann gucke ich mal, wer spielt denn da alles mit? So Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon, so. Okay, nicht schlecht, ne?
Ja,
so.
Ein guter Schauspieler und das war's.
Ach, Ethan Hawke, Kevin Bacon sind auch okay.
Ja, die zwei noch, aber das war's dann auch schon.
Ja, also große Namen auf jeden Fall.
Haben wir jetzt wirklich an den gleichen gedacht?
Mahershala Ali, ist auf jeden Fall richtig, ja klar.
Ja, gut. Ja, finde ich.
Sehr logisch.
Finde ich gut. Das ist ja, wir müssen uns eigentlich nicht gegenseitig erklären, aber gut, mach weiter.
Wir müssen eigentlich gar nicht miteinander reden. Wir könnten das hier komplett stumm über Telepathie, aber genau. der Sinn des Podcasts vielleicht nicht ganz so gegeben.
Richtig.
Ja, und da war ich so ein bisschen gespannt auf diesen Film. Die Prämisse, Grundidee, auch, sowas mag ich ja, Mystery. Ne? Eine Familie bestehend aus hier Julia Roberts, Ethan Hawke, sind Mama, Papa und die haben dabei einen Sohn, pubertierenden Sohn und eine etwas jüngere Tochter.
Genau, die Friends gucken will.
Die will das Finale von Friends gucken. Genau. Die hat jetzt 10 Staffeln durchgesuchtet, binge gewatcht. Ich kann es nachvollziehen, also ich habe Friends schon mehrfach durchgeguckt und es ist eine Feel-Good-Serie auf jeden Fall, kann man schon so sehen. Und die will jetzt das Finale gucken, aber Internet fällt aus.
Oh.
Und ausgerechnet jetzt auch in der Ferienwohnung. Die haben nämlich jetzt Urlaub, die haben Ferien und haben sich so ja eine Wohnung gemietet für eine gewisse Zeit und das ist ein absolutes Luxus-Apartment. Nicht Apartment, Luxus-Villa. Eine moderne Luxus-Villa mit 1000 Zimmern und Pool und so weiter und so fort.
Ja.
Aber Internet ist weg, das ist schon mal problematisch. Kein Fernsehen, was ist da los? Und auf einmal steht ein schwarzer Mann vor der Tür. Mit seiner schwarzen Tochter.
Boah, daraus entstehen Albträume.
Damit die Leute nicht direkt auf die schießen, ja, oder direkt die zum Teufel jagen, hat der schwarze Mann, gespielt von Mahershala Ali, hat natürlich einen Anzug an, einen Smoking, einen sehr feinen, und sagt, hier, ich komme gerade von hier so einer ganz tollen Veranstaltung, mir gehört dieses Haus. Ich wohne hier und ich komme hier hin.
Ist doch gelogen.
Und schon ist irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? So, warum? Und der kann sich nicht ausweisen, aber er weiß, wo Sachen sind. Der erste Teil des Films geht dann so darum, sind das wirklich die Besitzer des Hauses? Was wollen die da? Warum sind die da? Und hin und her. Dann kommen wir aber dahinter, dass irgendwie irgendwas stimmt nicht, weil es gibt Emergency Broadcast. Es gibt halt, wie soll man sagen, so Mitteilungen der Regierung, denn es gibt kein Internet mehr, es gibt kein Fernsehen mehr. Die ganze Information ist ausgeschaltet. Keiner weiß, was los ist. So sind wir alle im Ungewissen, das Publikum, sowie auch unsere Figuren.
Genau.
Und dann geht es darum, rauszufinden, was ist denn da los? Woran hattet ihr Legen?
Ja, frage ich mich auch meistens.
Da fragt man sich immer, woran ihr Legen hat. Ja. Ne? Oder, woran ihr Legen hat, dann fragt man sich halt, woran hattet ihr Legen?
Fragt man sich immer, woran ihr Legen hat.
Das ist natürlich erstmal interessant. Das ist etwas, was ich mag. Also diese Fragen.
Ja, ja.
Ne? Das Mystery.
Woran es gelegen hat halt. Ne?
Ja, und es havariert zum Beispiel so ein Schiff, so ein Riesentanker auf dem Strand, dann Flugzeuge fallen aus dem Himmel und so weiter. Und es hat, also Endzeitstimmung ist angebrochen.
Genau.
Aber keiner weiß genau warum. Und es gibt immer hier und da immer mal wieder so ein paar Infos.
Ja.
Da müssen sie alle zusammenreimen, was denn da los ist. Peter, was denn da los mit diesem Film?
Eine ganze Menge.
Ja, ne?
Du hast ja im Prinzip schon das Entscheidende gesagt. Das ist ein Film, der aus ja so einer Art Dystopie, Weltuntergangsszenario, Endzeitgeschichte, riesengroße Spannungen herausziehen möchte.
Mhm.
Das Problem ist nur, dass er das immer bis zum Erbrechen tut und man es ihm keine Sekunde abkauft.
Weil er das nicht ironisch, aber lustig bricht.
Genau. Und das leider immer. Und der baut halt wirklich 5 oder 10 Minuten lang, baut der, also gefühlt, eine unfassbare Spannung auf, die dann verpufft im Nichts. Das ist nicht schade, das ist wirklich scheiße. Und das hat mich hier jedes Mal wieder rausgebracht. Und ich habe mich jedes Mal wieder gefragt, what the fuck?
My what the fuck?
Ich verstehe, was der Film möchte. Der Film möchte uns auch so ein bisschen irritieren. Der wählt ja so ganz merkwürdige Kameraeinstellungen.
Ja, das ist nervig.
Personen sind abgeschnitten und dann ist so für der Hintergrund, der bekommt dann ganz viel Platz.
Ja, das ist ja noch viel krasser, weil der ständig von der Seite, Vogelperspektive und...
Und wir fragen uns, warum ist das so? Passiert da jetzt was im Hintergrund? Nee, da passiert nichts. Also er führt uns halt immer in die Irre.
Ja.
Genau wie die Figuren einfach nicht wissen, die sind halt ziellos, sind orientierungslos, sie wissen nicht, was abgeht.
Ja.
Das versucht der Film mit handwerklichen Dingen irgendwie auch auf uns zu übertragen. Das Problem ist, das hat der Film bei mir überhaupt nicht geschafft.
Ja.
Ich weiß, was der machen möchte. Ich weiß, was der erzählt. Am Ende wird es ja auch nochmal ausformuliert und es spielt auch eine gewisse Rolle, dass halt Barack und Michelle Obama das als ausführende Produzenten hier mitproduziert haben.
Ja.
Vielleicht haben die ein paar mehr Einblicke in solche Sachen.
Ich will es hoffen für die Amerikaner.
Ja, dann haben wir so weirde Kamerafahrten immer so durch Windschutzscheiben, durch Fensterscheiben. Dann haben wir so einen One-Shot wie bei Children of Men, bei so einer Autofahrt.
Ja.
Aber immer, wie du sagst, es wird aufgebaut und dann wird es halt erstmal weggeschnitten.
Mhm.
Und dann, wenn die wieder hinschneiden, ist es dann halt mit einem Gag gelöst. Genauso wie das Finale des Films, was alles so ein bisschen dann auf, nicht ad absurdum in dem Sinne führt, sondern es halt wirklich so ins Lächerliche abdriften lässt. Das Problem ist, dass halt dieser Bereich Lächerlichkeit bei mir schon sehr früh erreicht wurde. Und ich über diesen Film ab einem gewissen Punkt nur noch schmunzeln bzw. lachen konnte. Weil ich das konnte überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Und ich fand es einfach nur lächerlich und albern.
Ja.
Sodass ich den einfach als schlechten Film wahrgenommen habe. Und zwar so als so ein Film für Bad Movie Night. Ja, mit so ein paar Leuten mal angucken und wirklich mal alles zählen, was hier unsinnig ist. Zum Beispiel der Strom ist ja dann weg, aber der Pool ist beleuchtet.
Ja. Yeah.
Oder warum auch immer. Ja. Oder irgendwo ist immer Licht an und keine Ahnung. Also sind so ein paar Sachen. Was ist mit den Tieren? Genau, die Tiere drehen durch. Also hier so Hirsche und Rehe. Und auch die möchte gern Auflösung am Schluss, die vielleicht auch keine ist. Kann auch sein, dass das auch nur eine Vermutung ist. Ich habe es so verstanden, als wenn der Film uns das als Lösung gibt. Erklärt nicht, was mit den Tieren los ist.
Ja.
Das ist halt auch wieder so ein roter Hering. Es ist auch wieder so ein... Es ist ja, okay, ich verstehe. Die wollen auch diese Stimmung rüberbringen.
Ja.
Aber dann greift man in jedes Töpfchen rein und macht mal hier was, mach mal da was und das führt zu Szenen, die an Lächerlichkeit kaum zu überbieten sind. Ich sage nur Tanzszene und ich sage die Schreisszene.
Ja.
Und so konnte ich halt nichts dran ernst nehmen und ich finde das, diesen Film total Banane.
Das ist das schönste Wort in dem Kontext. Man konnte diesen Film nicht mehr ernst nehmen irgendwann.
Also ich dachte, Banane wäre jetzt das schönste Wort.
Ach so, nee, ich bin nicht so der Bananenfan.
Echt nicht? Ey.
Ich mag Pflaumen.
Ja gut, mag ich auch.
Also ganz ehrlich, ich habe 0,0 Gutes über diesen Film zu sagen. Es ist eine Vergeudung von beiden okayen Schauspielern, Ethan Hawke und Kevin Bacon. Mashale Ali ist halt immer wieder ganz nett, aber es ist halt auch Schwachsinn, was mit seiner Figur gemacht wird. Weil du kannst halt nicht einen Film damit anfangen, zu suggerieren, dass es hier eine Bedrohung durch Figuren gibt, von denen ganz klar eigentlich keine Bedrohung ausgehen kann. Beziehungsweise, ne, man hat das Konzept ja eigentlich von vornherein schon in gewisser Form verstanden und kann da gar nicht mehr drauf reinfallen. Es gibt immer wieder Momente, wo man sich denkt, so, okay, wieso passiert das gerade? Und es gibt dann auch ein paar Momente, die dann am Schluss durch die Erklärung dann auch klar sind, warum das passiert ist.
Ja, ja, das will der Film dann auch machen, aber ich frage mich dann auch so, okay, das war's aber dann auch schon.
Ja.
Also der Film will uns einfach nur verwirren.
Ja.
Und das 2 Stunden 20 lang.
Ja, schafft er ja meistens.
Ja, es ist halt ein bisschen wenig, finde ich, für einen kompletten Film.
Ja.
Und das nervigste, penetranteste, haben wir noch gar nicht erwähnt.
Die Musik.
Ja. Von Sekunde 1 an wird hier Mystery-Musik auf 11 gedreht. Von Anfang an ist irgendwie klar, irgendwas stimmt hier nicht. Oder zumindest möchte uns die Musik das halt wirklich von Sekunde 1 an klar machen. Und das total Bescheuertste, da habe ich wirklich gedacht, es ist jetzt hier eine Parodie. Das ist wirklich so ein Spoof-Film. Ist, wenn dann so Figuren so ganz offensichtliche Erkenntnisse haben, dann kommt so ein wie in so einem Gameboy-Spiel oder so, ja. Oder wie halt in einem Spoof aus den 80er, 90er Jahren. Und ja, wie soll ich das denn ernst nehmen, bitte? Das ist doch einfach nur Panne. Also, das ist doch einfach nur witzig. Es ist einfach lächerlich.
Ja, ich habe diesen Film halt auch relativ schnell nicht mehr ernst nehmen können. Die letzte Einstellung, so das, was das Mädchen macht, das fand ich dann irgendwie noch einen lustigen Gag, so die Pointe.
Ja, vor allem die Mucke dann, also das ist dann die Abspannmusik.
Ja, stimmt, genau.
Das ist halt witzig, natürlich.
Ja, genau. Klar. Ja, aber das war's dann auch schon.
Ja, aber da musst du halt 2 Stunden 20 drauf warten.
Genau.
Und am besten auch Friends kennen. Ich meine, gut, wer kennt Friends nicht, ne? Also wir haben jetzt nicht letzten 20 Jahre unterm Stein gelebt, aber letzten 30. Aber ich kenne Leute, die das wirklich gut bewerten, die das positiv bewerten.
Wir haben doch keine Ahnung.
Ja, ne, Leute, die tatsächlich Ahnung haben vom Film.
Okay.
Auch vom Filmen.
Ach krass.
Also die auch hinter der Kamera
tätig sind. Also sorry. Okay, ich mag akzeptieren, dass man mit dieser Filmart etwas bewirken wollte.
Mhm.
Aber.
Und das war's. Nee, stopp, das war's. Also so weit bin ich auch gekommen.
Ja.
Dann war es aber, kam bei mir nicht an.
Es ist hässlich. Weil das Problem ist, ich habe mich wirklich immer gefragt, warum wählt er gerade diese Einstellung? Wieso ist das jetzt gerade so gefilmt?
Aber genau das will der Film. Also das ist halt kein Mehrwert.
Richtig. Das ist ein weniger Wert.
Ja, das ist halt die Sache. Da können mir Leute das in Anführungsstrichen erklären, was das bedeutet. Macht für mich den Film aber nicht besser.
Ja.
Trotzdem habe ich nie das Gefühl von wegen so, oh ja, das ist aber, oh, das ist aber ein guter Film. Ne? Also, das ist aber interessant. Es war eher so von wegen so, was schreien die da so blöd durch den Wald, die Vollidioten.
Ja, vor allem so geht man doch mit Tieren nicht um.
Nee, also es ist ein Quatschfilm. Es ist ein Quatschfilm des Jahres.
Ja.
Das kann ich schon mal sagen.
Was schade ist.
Ja, aber sollen wir zum Abschluss noch einen Quatschfilm sprechen?
Sehr gerne.
Ja, den wir aber nie in einer Reihe mit diesem Film werten würden.
Auf gar keinen Fall. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist so, der Leave the World Behind, weiß nicht, der wird maximal irgendwas so Kreisliga spielen vielleicht. Und der, den wir jetzt besprechen, der wird eher schon so erste Bundesliga spielen. Würde ich sagen.
Was, das ist Champions League, das ist eigentlich schon Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft.
Ach so, so gehst du weiter? Nee, also, ja, okay, von mir aus das auch. Aber ich bin jetzt auf nationaler Ebene geblieben, weil es ein nationalistischer, ein deutscher Film ist.
Jawohl. Welcher Patron hat sich denn diesen fantastischen Film gewünscht? Wir haben schon verraten, dass wir den gut finden, ne? Also.
Ja, reicht also die Besprechung. Take a guess.
Dann kann das nur die Lee sein.
Nee, ich denke, es war der Guess.
Okay, das heißt, hat der sich nicht auch den Didi Hallervorden Film gewünscht?
Er oder Jörg? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Okay, dann war das wahrscheinlich so One for You, One for Me. Obwohl wir beide Spaß mit beiden haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, ja.
Aber ich, sagen wir mal so, ich habe ja hiermit auch Spaß, aber ich erkenne natürlich schon einen, in Anführungsstrichen, qualitativen Unterschied. Beziehungsweise einen intelligenteren Humor. Verstehst du?
So.
Aber Dieter Hallervorden, der zaubert mir halt auch mit weniger Raffinesse immer ein Lächeln aufs Gesicht. Und das
ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das geht, ist ja auch kein Wettbewerb. Es geht ja auch nicht darum, welcher Humor ist besser. Man hat ja keinen Einfluss darauf, worüber man lacht.
Ja, ich sage ja nur, ne, ich möchte hier einkaufen.
In diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft.
Ja, also es geht um einen Film des ehemaligen deutschen Komikers Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow, genannt Vico, auch genannt Loriot, aus dem Jahr 1991. Das ist sein zweiter Film, in dem er Regie geführt hat und mitgespielt hat. Er hat natürlich, ist bekannt durch seine zahlreichen Fernsehsketche, die er hauptsächlich mit Evelyn Hamann, ebenfalls Rest in Peace übrigens, gedreht hat. 88 war, glaube ich, Ödipussy und 91 kam dann Papa Ante Portas.
Ja.
Ein Film, den ich schon mehrfach gesehen habe, der bei uns in der Familie, weiß ich nicht, bei jeder Gelegenheit rezitiert wird.
Ich habe uns was Warmes gemacht.
Was ist denn das?
Königsberger Klopse aus der Dose.
Aha. Den ich jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe, aber der ist immer wieder sehenswert, weil ich immer wieder neue Sachen entdecke, beziehungsweise auch mal Sachen wieder vergesse, weil der eine unglaubliche Gagdichte hat. Und zwar verschiedene Sachen. Weil es ist jetzt schwierig über eine Komödie, ne? Wir können jetzt sagen, okay, der ist lustig.
Reicht.
Aber die Situationskomik, dann die Beobachtung, Alltag, alte Leute gegen junge Leute, das zum Beispiel, da wird viel Humor raus generiert. Es gibt auch den Slapstick.
Mann gegen Frau.
Wer ist denn dieses Gespenst im Strickkleid?
Das ist meine Frau.
Entzückend.
Genau, da ist viel Zeug dabei. Wenn hier natürlich der Herr Lose einkaufen geht, weil er in den Ruhestand geschickt wird. Herr Lose hat jahrzehntelang bei der Deutschen Röhren AG gearbeitet. Ja? Deutsche Röhren AG. Pipes. Dings Pipes. Big Pipes. Small Pipes. Und so. Und er hat, war im Einkauf tätig. Also er hat immer sehr wirtschaftlich eingekauft, das heißt mit möglichst viel Rabatt. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel 40.000 Kisten Schreibmaschinenpapier. Beziehungsweise, ich weiß nicht, also auf jeden Fall Schreibmaschinenpapier, das für die nächsten 40 Jahre reichen würde, weil ja. Er hat 55% Rabatt bekommen dadurch. Ne? Das ist ja. Natürlich schon ziemlich clever.
Das gefällt mir.
Ja, daraufhin wird ihm nahegelegt von seinem Chef, dann doch mal in die Röhre zu gucken, beziehungsweise in den Ruhestand zu gehen und dann, ja, weiß er nicht, was er machen soll und weil er halt...
seine Frau.
Ja, nervt den ganzen Tag die Renate, gespielt von Evelyn Hamann, die beide hervorragend aneinander vorbeikommunizieren und zum ersten Mal in ihrer langjährigen Ehe merken, dass sie eigentlich so gut wie gar nichts gemeinsam haben und sich total auf den Sack gehen. Das ist so die Grundgeschichte, ne?
Ja, aber es hat ja eine schöne und einvernehmliche Auflösung dann, weil sie ja dann auch konfrontiert werden mit einem, in Anführungsstrichen, sehr harmonischen Ehepaar.
Oh, ja, es ist zum Kotzen harmonisch,
sich,
ja.
Ne, überall und immer einig sind. Ja gut, sind sie ja letztlich nicht. Ne, es ist nee, ja nur, tun die halt machen nur sich ja gegenseitig was vor. Genau.
Wunderbar angeführt, das Paar übrigens angeführt von dem wunderbaren Hans-Peter Korff, der den Helmut hier spielt. Der macht ja. Das hier wirklich großartig. Ja. Achso, die beiden haben übrigens auch einen Sohn, den Dieter, gespielt von Gerrit Schmidt-Voss. Das ist die Synchronstimme von Leonardo DiCaprio übrigens.
Ach krass, das, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Ja, das hört man da auch nicht, weil der ja da noch Jugendlicher ist. Aber das ist so. Gerrit Schmidt-Voss, der ist Schauspieler, aber hauptsächlich ist der vor allem Synchronsprecher und auch Synchronregisseur oder wie man das nennt.
Der sieht dem Leonardo DiCaprio null ähnlich.
Ich habe den letztens gesehen in so einer Internetshow, der hat eine Glatze und einen Rauschebart. Ja. Also einen Rauschebart, hinter dem wir uns verstecken können. Auf
jeden Fall. Und eine Brille.
Sehr sympathischer Typ auf jeden Fall. Cooler Look, kurze Haare oder Glatze mit Bart, immer gut. Carrie King gefällt das.
Aber der Junge kommt ja auch ja nicht so wirklich vor, der hat ja diesen Running Gag, dass er da versucht, seine Freundin, seinen Eltern vorzustellen.
Ja, in jeder dritten Szene hat er halt eine andere Freundin, ja, ja. Das ist Püppi.
Ja. Aber es interessiert halt keinen. Und dann hat er natürlich noch dieses schöne Aufklärungsgespräch mit seinem Vater.
Ja, gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Gut, ja? Dass du mal so offen darüber gesprochen hast.
Richtig, genau. Ja, wobei er selber hat ja auch nicht wirklich viel gesagt.
Ja, der hat halt um den heißen Brei rumgeredet. Genau. Das ist halt, ich liebe das, wenn Loriot das macht, so diese halben Sätze. Das ist auch etwas, bei dem sich Stromberg stark bedient hat.
Ja, und mein Vater.
Sätze anfangen und drumrum. Und wer?
Und mein Vater.
Echt? Macht er das auch?
Der hört häufig in der Mitte der Sätze auf und spricht sie nicht zu Ende.
Okay, der denkt sich wahrscheinlich, ja, ist ja klar, was ich sagen möchte, kann sich jetzt selbst zu Ende denken.
Natürlich.
So wie ich ihn einschätze. Ja, das ist halt geil. Also Loriot spielt ja noch mehrere Rollen. Der spielt ja unter anderem auch den obdachlosen Violisten, der halt hier voll die krasse Arie spielt. Ja. Der Geige auf der Violine.
Auf der kaputten.
Genau, und vor allem...
Den Schriftsteller.
Ja, oh, das ist so geil. Krawel, Krawel.
Genau.
Das ist so geil. Aber er spielt auch den Opa Hopp. Stett.
Ja, Schluckauf hast vergessen.
Ja, ja, aber dann, wenn er Krawel Krawel vorliest, dann nicht mehr.
Dann hat Heinrich den.
Genau, ja, der Herr Luruse. Und der Opa Hoppenstedt hat hier auch einen kleinen Cameo, den kennen wir ja aus diesem Sketch mit Früher war mehr Lametta.
Stimmt.
Ja, Uftata, Uftata. Also der kommt am Ende bei dieser Familienfeier, kommt er vor. Also Loriot bekleidet hier mehrere Rollen. Ja, wie kann man jetzt der Filmfresse-Familie nahelegen, dass dieser Film sehr lustig ist? Also man kann ihn auf jeden Fall auf Netflix gucken und man kann vor allem sagen, es ist halt ein anderer Humor als deutsche Komödie als
heute.
Manta Manta zweiter Teil oder so. Das ist jetzt keine Til Schweiger-Komödie oder so.
Zum Glück.
Ist halt gut beobachtet, wie zum Beispiel einfach, der kann diese Business-Leute, diese Geschäftsleute, die halt nichts zu sagen haben und halt immer nur in ihrer Geschäfts-Corporate-Firmenwelt gefangen sind oder waren, da gar nicht mehr rauskommen. Ja? Eheleute, die halt aneinander, wie gesagt, vorbeikommunizieren und sich überhaupt nicht verstehen, die auch nicht wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen und so weiter und so fort. So viele geile Beobachtungen, wie die Nachbarn, wie verrückt die sind. Da sind ja diese zwei Schwestern, die da so heiß auf den sind und dann da immer den anbaggern und so. Er versucht immer irgendwie rauszukommen. Also es sind so viele coole Szenen und das Geile ist, es ist halt wirklich in so eine ganz simple Geschichte eingewoben und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, es ist jetzt wirklich, es läuft Sketch nach Sketch ab, was durchaus hätte passieren können, sondern das läuft ganz gut durch, so ganz homogen, würde ich mal sagen.
Ja, verfolgt aber auch letztlich ja alltäglichen Situationen, also es ist jetzt nicht so ein krasser roter Faden, wo sich eine komplexe Geschichte entfaltet, aber im Ruhestand erlebt man halt nun mal halt jetzt auch nichts Spannendes, was aufeinander aufbaut, sag ich mal.
Es geht um die Beziehung der beiden, ne? Beziehungsweise ja. Er geht ja dann auch nicht nur seiner Frau auf den Keks, sondern eben auch der Haushaltshilfe, der er dann zur Hand gehen möchte und die total perplex ist und sich denkt, so, was macht der Mann hier? Und er ist ja halt alles andere als hilfreich.
Ja.
Und dann gehen sie essen, also er mit seiner Frau, mit der Renate und dann, ja, sie merken auf jeden Fall, dass das irgendwie alles nicht mehr funktioniert und sie lernt ja dann auch jemanden kennen, weil sie auch dann denkt so, ja, dann gehe ich halt arbeiten, damit ich nicht den ganzen Tag mit meinem verrückten Mann unterwegs bin.
Genau.
Und dann aber gegen Ende merken sie eben, dass andere noch ganz andere Probleme haben und vielleicht sogar noch ein bisschen unausstehlicher sind.
Total.
Und kommen sich dann erstmal wieder so ein bisschen näher, ne? Also da gibt es dann so erstmal aus Pflichtbewusstsein, das ist ja auch eine der ersten Szenen, dass sie sagt, meine Mutter wird 80, übermorgen oder so ist der Geburtstag meiner Mutter, sie wird 80, wir müssen dahin.
Ach stimmt, darauf läuft das ja hinaus.
Genau. Und dann so, du hörst mir ja gar nicht zu. Er so, doch, natürlich höre ich dir zu. Und dann dann reden die weiter und er stellt immer die Frage, so, wer hat Geburtstag? Meine Mutter. Und dann so, wann hat die Geburtstag? Übermorgen. Wie alt wird deine Mutter eigentlich? Ja, und immer so dieses typische, na klar höre ich dir zu, aber man hört sie halt überhaupt nicht zu.
Mhm.
Vom Timing her ist das top. Dann gibt es noch so Sachen wie der blöde Hund, der die ganze Zeit überall liegt.
Ja, vor allem, das ist ja die ganze Zeit ein Fake-Hund.
Ja, ja, klar. Ja, das ist halt dieser Hund, den sieht man halt immer nur liegen, also der Arsch guckt irgendwo raus, der Schwanz tappt so vor sich hin. Das war's. Also er kann ja auch nicht mit dem Gassi gehen, weil er irgendwie nicht raus will. Und der liegt halt einfach immer nur in der Ecke, also so Running Gags, die so völlig wahllos sind, aber einfach für gute Laune sorgen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Film, der für wirklich gute Laune gesorgt hat. Der Loriot hatte nun mal auch ein ganz großes Talent. Der war ja auch so ein großer Mime. Also der hat ja so viel mit seiner Mimik reißen können. Und es gibt so viele erinnerungswürdige Szenen, dass man tatsächlich manchmal gar nicht weiß, wovon man hier am ehesten erzählen kann und sollte.
Hä?
Ne, sei es, wenn sie zusammen Unterwäsche einkaufen gehen.
Ja, auch geile Szene.
Ne?
Möchtest du nicht mal schwarze Unterwäsche tragen?
Beste genau. Szene. Ja. Und dann ist ein Typ, oder allein das mit seinem Zeitungswahn, ne, wenn er dann,
oh ja,
wenn er dann eine der beiden Schwestern, glaube ich, ne, darauf hinweist, so von, jo, sie sitzt auf dem Kulturteil der Welt.
Hä?
Der war schon eine große Größe. Ah ja, stimmt, Michael Jackson. Ach, der war doch Boxer.
Ja,
genau. Immer geile Antworten, liefert auf so vielen Ebenen, sage ich mal, ab. Ja, großartig. Also wer Loriot nicht mag, würde ich tatsächlich fast schon sagen, der hat keinen Humor.
Ja, das kann ich so stehen lassen. Ich habe Ödipussy lange nicht mehr gesehen. Wollte ich demnächst auch noch mal gucken.
Ja, mach doch.
Ich meine aber aus Erinnerung sagen zu können, dass Papa The Porters auf jeden Fall der bessere Film ist. Also der hat auf jeden Fall, wird er häufiger zitiert. Also in meinem Umfeld zumindest. Ja. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Ist halt auf jeden Fall der absolute Klassiker und sowas. Muss man natürlich drauf stehen. Sollte man als Deutscher zumindest kennen, Loriot.
Ja.
Auch die Sketche kann ich nur empfehlen. Also sind so viele gute Sachen. Die Nudel, die wandert im Gesicht zum Beispiel. Oder weiß ich nicht was. Wie gesagt, die Hoppenstedts, Weihnachten mit den Hoppenstedts ist eigentlich auch so ein Klassiker, den man sich jedes Jahr in der Weihnachtszeit wieder geben kann und sollte. Euch jetzt auch nochmal ans Herz gelegt. So schön, wie er halt Neurosen und soziale Interaktionen aufdröselt und ad absurdum führt. Das hat ja quasi später ähnlich so ein Heinz Becker noch gemacht. Dann in abstrakter Form Helge Schneider auch noch, aber keiner hat es so gemacht wie Loriot.
Ja, unvergleichlich, der Mann.
Ja, wirklich unvergleichlich ist das absolut richtige Wort. Ja, war schön, den nochmal zu gucken. Vielen Dank, Guess. Hoffentlich konnten wir, ich denke mal, jeder kennt den, aber für die, die ihn nicht kennen, der kannte ihn natürlich nicht. Der kennt nur Hallerford-Filme. Der kommt ja aus Berlin, wa?
Ja.
Und, allen nochmal eine Empfehlung ausgesprochen. Schaut ihn euch an, befasst euch ein bisschen mit Loriot, falls ihr da noch nicht so bewandert seid. Es lohnt sich.
Definitiv. Und damit war das ja auch schon der Abschluss für dieses Jahr. Und wer hätte den besser einläuten können als Heinrich Lose?
So ist das. Obwohl, wir läuten den ja jetzt ein.
Stimmt.
Es gibt eine Besonderheit.
Aha.
Wir schmücken uns häufig damit, dass wir keine Pause machen.
Wir haben letztes Jahr auch diesen Podcast rausgenommen.
Ja, es gibt eine Woche, also es gibt einen Freitag mal keinen Podcast.
Wie bitte?
Moment. Halt, stopp.
Das kann doch nicht sein.
Nee, es ist nämlich so, da müssen wir wirklich an den Weihnachtstagen einen Podcast aufnehmen. Und ganz ehrlich, wir wollen wirklich auch vielleicht mal ein, zwei Tage wirklich mit der Familie abhängen, obwohl wir uns ja am 25. auch schon wieder sehen. Ist ja die Familie, deswegen. Nun gut, sei uns ja auch mal gegönnt, dass wir uns mal treffen, ohne für den Kanal Filmfressen zu arbeiten. Der Cinephil-Podcast fällt dann aus. Und zwar nur einen Freitag, aber an diesem Freitag gibt es einen der Jahresrückblicke. Wir haben drei Videos für euch, die Jahresrückblicke bilden, so wie jedes Jahr. Und wir haben, also wenn jetzt heute Freitag ist, der 22. Da gibt es heute den Podcast.
Geil.
Etwa eine Stunde, vielleicht maximal 70 Minuten. Dann gibt es am 23. feiern wir Festivus wie jedes Jahr. Mhm. Da gibt es ein kurzes Video. Und es gibt an dem Sonntag, der ja der 24. ist, gleichzeitig der 4. Advent und Heiligabend, gibt es ein Special-Video mit dem Thilo Gosejohann als Gast.
Mhm.
Und darauf in der Woche gibt es einfach 3 Videos Jahresrückblicke. Also da kann man sich wirklich jetzt nicht beschweren, dass da zu wenig Content ist.
Es wäre noch nicht mal aufgefallen.
Nee, aber ich sag's nochmal, dann gibt's einmal den Podcast nicht. Vielleicht hören ja ein paar Leute den auch hier über Spotify oder so.
Mhm.
Schaut auf YouTube rein, lasst uns ein Abo da. Gerne einen Daumen nach oben, kostet nichts, schmeckt gut. Und auf jeden Fall hören wir uns spätestens im nächsten Jahr wieder. Schaut unsere Videos. Wir haben so viel Content schon. Es wird großartig. Ganz, ganz toller Film am Anfang des Jahres im Trash Talk. Es wird formidable. Ja? Und damit verabscheue ich mich. Ich hoffe, einen schönen Podcast.
Wie bitte?
Nee, ich bin raus. Bis zum nächsten. Tschüss.
Ja, das lässt mir jetzt ja nicht viel Werbung, außer vielleicht eine Empfehlung dann fürs nächste Jahr. Patreon bei uns werten. Das wird mit größter Dankbarkeit gewürdigt. Das wird aber auch vielleicht mit einem Geschenk zu Weihnachten gewürdigt. Lasst es euch von unseren Patrons erzählen. Wir wünschen auf jeden Fall schon mal vorweg ein besinnliches Weihnachtsfest, schöne Feiertage im Kreise der Familie, im Kreise der Liebsten. Ja, in diesem Sinne, ihr werdet uns hören, wir werden uns versprechen und in diesem Sinne hoffe ich, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns zumindest, was den Podcast angeht, bis ins nächste Jahr.